Ich begrüße Sie zu unserem letzten Panel. Dieses Panel trägt den Titel Die Verdammten sichtbar machen. Der Titel konzitiert zwei Dinge. Dass wir uns in einer öffentlichen Wahrnehmung bewegen, zumindest hier in der privilegierten Welt, in der bestimmte Menschen, manchmal sogar ganze Regionen und Kontinente nicht sichtbar sind oder vielleicht sogar systematisch unsichtbar gemacht werden. Darüber werden wir reden. Und es konstituiert auch, dass es eventuell Möglichkeiten gibt, in unserer Zone, in unserer privilegierten Zone etwas sichtbar werden zu lassen und dass wir möglicherweise dazu beitragen können. Und ich denke, wir haben das heute auch ein bisschen schon versucht. Auch hier erhoffe ich Antworten. Es schwingt mit die Frage, die der Kollege am Schluss gestellt hat, wie schwer es ist, unter diesen gegebenen Bedingungen sich auch solidarisch zu fühlen. Auch darüber werden wir reden, also über Vorurteile, Urteile, Kenntnisse, Unkenntnis, Vereinfachung. Ich habe ein wunderbares Podium hier, bin ganz stolz, dass ich mit zwei klugen Frauen hier sitze. Und zwar neben mir sitzt Bettina Gauss. Sie ist politische Korrespondentin der Taz, Autorin mehrerer Bücher, auch über die politischen Verhältnisse in Deutschland. Ich bin ein großer Anhänger ihrer hellsichtigen Kommentare, die immer die Perspektive ein bisschen verrücken. Und das ist vielleicht etwas, was sehr viel hilft beim Sichtbarmachen. Und deshalb bin ich auch gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Neben mir sitzt nicht Manuela Bojaciew, die ist leider krank geworden und wir konnten Parinas Parhisi gewinnen, die wirklich in einem vorgestern sich bereit erklärt hat, einzuspringen, die Hälfte ihres Blog-Seminars an der Frankfurter Universität abgesagt hat. Sie ist Rechtswissenschaftlerin, hat promoviert über Frauenrechte im Iran und war selbst für die Max-Planck-Gesellschaft mehrfach in Afghanistan und hat dort afghanische Richter ausgebildet. Also hier kommen zwei sehr verschiedene Perspektiven zusammen, aber ich hoffe, dass es uns gelingt, gemeinsam diese Perspektiven auch zu einem produktiven Ergebnis zu führen. So, wir haben ja keine Einführungsvorträge, sondern ich würde einfach jeweils zwei Fragen stellen. Wir werden hier oben ein bisschen diskutieren, aber Sie sind natürlich herzlichst eingeladen, mitzureden. Frau Gauss, Sie waren lange in Afrika als Korrespondentin in Nairobi. Und ich habe ein schönes Fanon-Zitat für Sie vorbereitet, einfach um ein bisschen den Bogen wieder zu Fanon zu bekommen. Und es geht mir dabei um die Sprache, die darin liegt und wie weit diese Sprache heute noch aktuell ist oder andere Sprachformen gefragt sind. Er beschreibt es so, das Negerdorf, die Medina, das Reservat ist ein schlecht berufener Ort, von schlecht berufenen Menschen bevölkert. Man wird dort irgendwo irgendwie geboren, man stirbt dort irgendwo an irgendwas. Der Blick, den der Kolonisierte auf die Stadt der Kolonialherren wirft, ist ein Blick geilen Neides. Besitzträume. Der Kolonisierte ist ein Neider. Wenn Sie, Frau Gauss, an die somalischen Piraten und in die Situation in Somalia beispielsweise denken, sehen Sie da noch gültige Parallelen zu dieser drastischen Beschreibung von Fanon?
Naja, die Frage finde ich jetzt für mich schwer zu beantworten, denn da schreibt er ja über die Perspektive derjenigen, der Verdammten, um darin zu bleiben. Also um offen zu sein, da maße ich mir jetzt kein Urteil an. Verstehen kann ich es, wenn Leute neidisch sind. Im Falle von Somalia würde ich übrigens nicht mal von Neid reden. Also da muss man nur sagen, angefangen hat das Ganze damit, dass die Fischgründe von Somalia leer gefischt wurden. Ja, genau. Und dann plötzlich war es Piraterie, die internationale Öffentlichkeit auf den Plan gerufen hat. Aber wenn ich es recht verstehe, geht es ja eher darum, dass ich ein bisschen was sagen soll darüber, wie das aus publizistischer Sicht ist, wie man das deutlich machen kann. Und ganz sicher ist es richtig, das Negerdorf ist ein verrufener Ort. Also es ist etwas, worüber Öffentlichkeit wenig weiß und auch nicht wahnsinnig viel wissen will. Da ist allerdings auch der Punkt, dass ich finde, das ist auch ein Tatbestand, den man zunächst mal als legitim anerkennen muss. Also es gibt überhaupt nichts, was so unsinnig ist, wie der Appell, interessiert euch gefälligst. Ihr müsst euch interessieren. Das funktioniert nicht. Das ist wie, hab keinen Schmerz. Das wird nicht gehen. Also die Frage ist, wie kann man Interesse erwecken? Und darüber wird man ja reden. Ich möchte vielleicht eingangs noch sagen, es ist ja immer schwierig, wenn man nur eine Stunde insgesamt für so ein großes Thema hat. Ich glaube, ein Anfang wäre dieser Satz, den viele von Ihnen, glaube ich, noch von früher kennen, wir sind eine Welt. Der hatte ja auch was sehr Appellatives, was sehr Humanitäres. Und ich glaube, es ist nötig, endlich dahin zu kommen, dass es vom Appellativen zu einer Tatsachenfeststellung wird. Denn es ist ja wahr. Also Tatsache ist, dass wenn es nicht in Afrika selber und keineswegs nur von ausländischen Helferinnen und Helfern, sondern in Afrika selber eine Zivilgesellschaft gäbe, die bestimmte Dinge verhindert, dann wäre unsere gesamte Welt nicht mehr bewohnbar. Dann wäre der gesamte Kontinent eine Giftmülldeponie, nur um nur ein Beispiel zu nennen. Dann gäbe es zahllose Orte, wo Wissenschaftler verbotene Experimente machen, die dorthin flüchten, um die strengen Vorschriften in anderen Ländern zu umgehen. Dann, gut, ich könnte es endlos weiterführen. Nur der Punkt ist, ich glaube wirklich, ein wesentlicher Ansatz, um das Interesse von Leuten zu wecken, die sich bisher nicht für die Fragestellung interessieren, ist in stärkerem und sehr sachlichem Maß deutlich zu machen, dass es tatsächlich Einfluss auf uns hat, was in bestimmten Teilen der Welt, für die sich Leute nicht interessieren, passiert. Und dass es nicht nur eine Frage dessen ist, dass man ein solidarischer oder guter Mensch ist, sondern dass unsere Lebensbedingungen schlechter werden, wenn die Zivilgesellschaft in den ärmeren Ländern der Welt nicht funktioniert.
Aber da komme ich dann doch auf die somalischen Piraten zurück, weil die haben ja möglicherweise etwas deutlich gemacht. Ja? Also Somalia als ein Ort, der eigentlich ähnlich wie ganz Afrika fast von der Landkarte verschwunden ist, von der politischen Landkarte, sind sie nicht, haben die nicht durch dieses Verhindern von Durchfahrten etwas deutlich gemacht, was nicht intendiert war von Ihnen, das ist klar. Aber sozusagen damit ist überhaupt die eine Welt in der negativen Weise sichtbar geworden.
Jein. Also wenn ich sowohl die politischen Äußerungen dazu als auch die überwältigende Mehrheit der Kommentare dazu zur Kenntnis nehme, habe ich das Gefühl, es ist wirklich immer noch nicht kapiert. Es gibt jetzt ganz zaghaft so allgemeine Plattitüden wie: Man muss sich um eine politische Lösung in Somalia kümmern, das ist nett. Man hat 20 Jahre lang so getan, als, und im Grunde genommen, also ich bin dankbar, dass Sie auf Somalia kommen. Somalia ist das Land, ich war 7 Jahre Korrespondentin in Afrika, das mich am allermeisten interessiert hat und über das ich, glaube ich, bis heute am meisten weiß. Und was Sie wiederum, glaube ich, gar nicht wussten, also ist zu glücklicher Zufall. Es gab wirklich diese Geschichte. Erstens, oh Gott, da hungern Babys, wir müssen da was tun, kann ja kein Problem sein, wir schicken ein paar Militärs rein und schon ist das Problem beseitigt. Ich erinnere mich an die Pressekonferenz in Nairobi, wo die Leute sagten vor dem Militäreinsatz, diese barfüßigen Banditen können ja nicht mal richtig zielen. Ich weiß nicht, ob sie zielen können, sie konnten treffen. Und es hieß, dass die Militärs innerhalb, also die ausländischen Militärs in kürzester Zeit zur Kriegspartei mutierten. Dann gesagt wurde, die Somalis sind undankbar, wir wollten doch nur helfen, in völliger Unkenntnis dessen, was in diesem Land passierte. Und man dann im Grunde gedacht hat, man könnte einen Schlüssel, das abschließende Schlüssel im Meer versenken. Und dieses funktioniert nicht, aber was man jetzt macht, ist ein Herumdoktern an Symptomen. Man glaubt, man schützt sich, wenn man die Piraten irgendwie bekämpft. Also man könnte auch noch lange darüber reden, dass es eine geniale Idee ist, die in das rechtsstaatlich zumindest zweifelhafte Kenia zu schicken, weil wir sie hier ja nicht haben wollen. Das Entscheidende ist aber, das viel Entscheidendere ist, dass die Realität in Somalia bis heute nicht Eingang gefunden hat in Leitartikeln. Und ich verspreche, meine nächsten Antworten werden kürzer ausfallen, aber dieses ist wichtig in dem Zusammenhang. Wann immer Sie irgendetwas lesen, finden Sie die Formulierung, die in sich vollkommen absurd ist: Die Regierungstruppen haben Islamisten zurückgeschlagen. Ich frage mich immer, welche Regierungstruppen? Es gibt dort jemand von den USA unterstützt, der sich Parlament nennt und es gibt Leute, die sich Regierung nennen und Minister. Und ich kann mich jetzt auch hinsetzen und sagen, ich bin von dieser Sekunde an Ministerpräsident von Frankfurt Zentrum. Meine Legitimität ist dieselbe und mein Rückhalt in der Bevölkerung wäre dasselbe. Also die sogenannte Regierung Somalias hat 5 geschlagene Monate in kenianischen Luxushotels gesessen, weil sie sich nicht in ihr Land zurückgetraut haben. Ich rede gar nicht von der Hauptstadt, man soll nicht zu viel verlangen, aber die sind nicht mal in die Provinz gegangen. Und irgendwann hat die kenianische Regierung, die so freundlich war, die Rechnungen für die Luxushotels zu bezahlen, gesagt, jetzt langsam dauert es ein bisschen lang. Jetzt wäre es schon nett, die Regierung würde sich wieder an den Ort des Geschehens verfügen. Dann hat man äthiopische Truppen zu ihrer Unterstützung nach Somalia geschickt, was keine gute Idee war. Die Äthiopier sind Erzfeinde. Äthiopier und Somalis sind Erzfeinde, seit vielen Jahren wegen territorialer Streitigkeiten. Und das in der Tat und die völlige Rechtlosigkeit in weiten Teilen des Landes hat Islamisten Zulauf verschafft. Übrigens schon vor vielen, vielen Jahren. Das ist ein traditionell liberales Land gewesen immer, aber ich habe viele Somalis gesprochen, die gesagt haben, es ist mir egal, wer dafür sorgt, dass ich abends wieder über die Straße gehen kann, irgendjemand soll dafür sorgen. Das heißt aber, da wir ja natürlich keine islamistische Regierung dort wollen, wird jetzt gesagt, Regierungstruppen haben die bitte achten Sie drauf, wenn es nächstes Mal eine Meldung ist, die Aufständischen verfolgt. Das in einem Land, wo seit 20 Jahren verschiedene Fraktionen gegeneinander kämpfen, sehr unübersichtlich für Leute, die das Land nicht sehr gut kennen, hat mit der Realität nicht das Geringste zu tun. Zu ausführliche Antwort, ich weiß, aber zur Frage dessen, ob denn die Piraten es jetzt nicht deutlich gemacht hätten, da melde ich zumindest Zweifel an. Das ist nicht mein Eindruck.
Zumindest haben Sie uns... Also es gibt etwas, was ich weiß, warum ich sage, weil ich merke, dass unsere Kinder hier, die, wenn sie so 5 sind, dann haben sie ja die Jungs gerne Piratenflaggen. Ja? Mhm. Und es gibt, also sie haben die Klischees gut aufständig, das hat nur so was bisschen Positives, aber Islamisten, also da wissen wir ja ohnehin schon, von wem wir da sprechen. Wir wissen das ja alle hier. Ja? Also das sind die Vorurteile. Die Piraten auch als Piraten haben sozusagen eine leicht positive Assoziation.
Nein, nicht, wenn sie arme amerikanische Kapitäne entführen und nette deutsche Matrosen. Da ist nichts.
Gut, vielleicht bin ich zu optimistisch. Wenn man davon ausgeht, Frau Pahisi, dass Afrika sozusagen schon von der öffentlichen Mappe verschwunden ist und nur noch auf eine ganz traurige Weise wiederkehrt, wir aber natürlich versuchen werden, das zu verändern, aber nichtsdestotrotz muss man es konstatieren und es auch kompliziert ist. Das finde ich auch einen wichtigen Hinweis, überhaupt mit dieser Vielfalt von Problemen, dass die auch emotional zu verdauen. Also das finde ich einen richtigen Hinweis von Frau Gauss. Haben wir aber schon einen neuen Feind gewonnen. Ja? Also früher gab es das Kinderspiel Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Heute könnten wir in Deutschland das Spiel spielen. Wer hat Angst vor dem muslimischen Mann? Wie erleben Sie diese, als jemand, der hier lebt, der vielleicht hier geboren ist in Deutschland, wie erleben Sie Ausgrenzungen hier? Wie erleben Sie eine Diskussion, wie wir sie gerade hier in Hessen mit Navid Kermani haben? Haben Sie das Gefühl, dass es da dass sich Vorurteile aufbauen in der deutschen Gesellschaft, wachsen?
So, das waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Vielleicht erstmal ganz allgemein, bevor ich dann zum Fall Kermani aus meiner Sicht einiges sagen kann. Ich bin generell nicht dafür, dass man sagt, in der deutschen Gesellschaft wachsen Vorurteile oder die Deutschen sind so und so. Und das ist vielleicht also hilfreich gewesen für mich auch in Afghanistan, dass man, also Menschen nicht nur in Deutschland, auch in Afghanistan, überall gibt es diese Schubladen. Und das ist wichtig, darauf hinzuweisen. Also ich finde das generell nicht sehr schön, wenn man immer solche Schuldzuweisungen, die deutsche Gesellschaft, die Deutschen sind so und so. Ich meine, man muss auch bedenken, dass diese Gesellschaft den Migranten ja auch einiges gegeben hat. Also auch mal von der positiven Seite zu sehen. Ich bin ja iranischen Ursprungs. Diejenigen von Ihnen, die Kontakt haben zu Iranern, wissen, es fällt Iranern nicht unbedingt schwer, sich hier anzupassen oder ganz normal ihr Leben zu leben, ohne dass sie besonders auffallen. Darum ist es, denke ich, so ein bisschen meine Aufgabe, mir Gedanken zu machen, warum es anderen Migranten möglicherweise schwerfällt. Und da gilt auch wieder, nicht stigmatisieren und sagen, die Türken sind so und so, die sind nicht integrierbar oder die welche irgendwie arabische Gruppen und so weiter, sondern einfach mal schauen, warum das so ist. Und da versuchen gezielt Programme und Menschen und so weiter anzusetzen, um das aufzulösen. Ja, es bringt nichts, immer in diesen Kategorien zu denken, das ist so ganz allgemein. Jetzt haben Sie den Fall Kermani angesprochen. Der Fall ist natürlich in verschiedener Hinsicht interessant. Ich habe natürlich auch die Presse verfolgt und beinahe jeden Artikel gelesen, der da herkam über den Fall Kermani. Bloß ich fand, ich habe mir andere Gedanken gemacht als die meisten dieser Stimmen in der Presse. Da ging es ja sehr häufig darum, hat Herr Kermani etwas Beleidigendes gesagt? Konnte Herr Lehmann, durfte er beleidigt sein? Und Herr Steinacker und so weiter. Und das alles fand ich jetzt vor der also als Rechtswissenschaftlerin und auch von mir aus mit diesem sogenannten Migrantenhintergrund alles nicht so wahnsinnig interessant oder spannend. Ich finde, Herr Lehmann hat ein Recht, empört zu sein, wenn er das möchte. Und Herr Kermani kann auch schreiben, was er möchte. Das gehört zu unseren Grundsätzen. Viel wichtiger oder gravierender fand ich das in dem Fall, das Verhalten der hessischen Staatskanzlei. Weil das wäre fair und gerecht, wir können von Migranten das verlangen, was wir selbst zu tun bereit sind. Wenn wir eine Kopftuch tragenden Muslima sagen, nein, du kannst, also salopp gesagt, kein Kopftuch tragen, weil schau mal, wir haben hier die Trennung von Staat und Religion, dann können wir Herrn Steinacker, Steinacker und Herrn Lehmann nicht zubilligen oder dieses Recht geben, dass sich in der Weise, in der massiven Weise in die Angelegenheiten der hessischen Regierung einbringen und für ein bestimmtes Ergebnis sorgen. Das hat mir sehr viel Sorgen gemacht. Und über das Verhalten, also der Staatskanzlei, einmal aus Taktlosigkeiten gegenüber Herrn Kermani, Etikettlosigkeiten und so weiter, das ist eine Sache, das ist für Herrn Kermani bestimmt nicht angenehm, aber viel gravierender finde ich einfach in rechtsstaatlicher Sicht, was da geschehen ist. Also welche Grundsätze, welche Fundamente, die wir gegenüber Muslime gerne verteidigen und hochhalten, in fundamentale Weise da mit Füßen getreten worden ist. Darüber habe ich mir Sorgen gemacht oder Gedanken gemacht im Fall Kermani.
Ja, aber das sind ja dann die doppelten Standards, die Sie ansprechen. Ich habe ja nicht davon gesprochen, dass jeder Deutsche Vorurteile hat, aber eine Gesellschaft, über die kann man doch reden, gibt es eben, so wie in den Zeitungen, sobald das Wort Taliban steht oder Islamist, kann man, also ich empfinde das so, wenn da steht 70 tote Taliban, dann steht da, die sind zu Recht umgekommen. Also es steht da nicht, aber es steht da doch. Ja? Und in Hessen wird ein Preis verliehen und der Preis, und zweimal kriegt den der Muslime eigentlich nicht. Ja? Also insofern könnte man doch von einem feststehenden Klischee reden.
Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine Klischees gibt, aber wir müssen ja irgendwie diese Sache begegnen. Indem wir immer wiederholen, dass es Klischees gibt, dann denke ich mal, dass ein Deutscher sich da nicht in der Lage fühlt oder sehr angesprochen fühlt, unbedingt gegen seine Vorurteile was zu tun. Das denke ich, das meinte ich, ist nicht der richtige Weg. Diese Vorurteile gibt es überall, auch in Afghanistan habe ich gehört, die Europäer, das war ja noch schlimmer und global, oder die Westler, die sind alle ganz schlimm und ganz böse. Ja? Oder die Iraner sind so und so, und das meine ich, das bringt uns nicht weiter, dass es das überall gibt. Zurück zu Ihrer Frage.
Aber spielt das eine Rolle? Eine politische Rolle?
Ja, ich glaube, das ist einfach noch nicht angekommen. Das ist wohl in den Institutionen vielleicht noch weniger angekommen als in der Gesellschaft selbst. Dass es eben diese sogenannten Migranten, irgendwann können wir auch nicht mehr dieses Wort gebrauchen, aber noch wohl, die Migranten, die sind einfach da, die nehmen teil am gesellschaftlichen Leben. Und Herr Kermani gehört nun nicht zu denjenigen, die unter Verfassungsschutz stehen oder islamistischen Hintergrund und irgendwelche anderen Sorgen, die manchmal doch vorhanden sind. bei irgendwelchen anderen Herren, die den Islam in diesem Land repräsentieren. Hier ist nun einmal einer, wo ich mir dann Sorgen mache und denke, ja, was wollen die denn eigentlich? Also die anderen, da haben wir zu Recht Angst und Sorge. Und dann kommt dann so ein Kermani und an dem Fall wird, finde ich, sehr deutlich, dass es noch nicht angekommen ist in dieser Gesellschaft, dass eben diese Menschen da sind und die führen ihr Leben und die nächsten Jahrzehnte werden sie wahrscheinlich auch nicht weniger werden. Und ich denke und hoffe, dass sie einverstanden sind mit mir, dass wir froh sein könnten, wenn es noch mehr Kermanis in diesem Land gäbe. Da können wir nichts dagegen haben, dass diese sich vermehren. Also, dass man die Tatsachen ins Auge fasst. Und ich wollte mit meiner Anmerkung am Anfang eigentlich sagen, ich nehme die Sorgen sehr ernst. Ich nehme die Sorgen der Mehrheitsgesellschaft ernst, als Wissenschaftlerin und als Mensch. Und das meinte ich, man sollte es nicht abstempeln mit die Deutschen so und so. Ich nehme das ernst, darüber muss man reden. Wie sollen Menschen, die keine Berührungspunkte haben, keine Ahnung haben, jetzt Sie sind in der glücklichen Lage, in Frankfurt zu sein. Meinen Sie, solche Veranstaltungen finden überall auf dem Land statt? Ich wohne selbst in Wiesbaden-Auringen. Ich kann Ihnen versichern, dass sowas dort nicht stattfindet. Also nicht alle haben das Glück, dass namhafte Korrespondenten und andere da zur Verfügung stehen und auch sei es nur eine Stunde Menschen etwas näher bringen können. Also wir sollen da auch etwas fair sein mit unseren Deutschen, also mit der Mehrheitsgesellschaft. Aber dann bitte ich auch, dass gleiche, also in Sachen Fairness, das gleiche auch gegenüber den anderen. Und das war das, was ich versucht hatte, in Afghanistan irgendwie mitzugeben den Leuten. Und das hat teilweise funktioniert. Also wenn Menschen das Gefühl haben, da kommt eine her und möchte etwas unbedingt durchboxen. Ja? Das ist die Sache mit Muslime bekommen bestimmte Rechte nicht, bestimmte ja. Und dann hat man das Gefühl, okay, die wollen ja nur, die haben nur Forderungen und so weiter. Also wenn das bestimmte Menschen so denken und so empfinden, dann ist es unsere Pflicht, mit Veranstaltungen, wie auch immer, Informationen zu geben, wie das wirklich ist. Ja, also diese Idee, dass der Muslim Sozialhilfeempfänger ist und so weiter. Ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der Sozialhilfeempfänger ist und da finde ich das auch ein bisschen ungerecht, auch wenn es dann, wenn Sie zu Kermani zurückkommen wollen, man findet das ungerecht, wenn so jemand, mit dem man die Integrationsgeschichte teilt oder sich damit identifizieren kann, wenn man denkt, okay, ist das die Antwort der Mehrheitsgesellschaft auf uns, die nicht unter Verdacht vom Verfassungsschutz und sonst was stehen, ist das da die Antwort, dass man einfach jemanden aus bestimmten Gründen fallen lässt und dann auch noch E-Mails nicht mehr beantwortet und einfach den Menschen abstellt, ist das die richtige Art und Weise? Ich denke nicht.
Naja, das berührt natürlich jetzt, der Bogen von Kermani zu den somalischen Piraten ist ja weit. Trotzdem gibt es einfach ein paar Gemeinsamkeiten und Grundsätze, wo ich glaube, man kann Sachen darstellen und übrigens nicht alle, und da würde ich Ihnen eben sehr weit folgen, nicht alle Motive sind irgendwie unlauter für bestimmte Bilder, die in den Köpfen entstehen. Und zwar weder die Motive von Journalistinnen und Journalisten, noch die von dem, was Sie, wie ich finde, sehr schön die Mehrheitsgesellschaft nennen. Also Sie haben recht, auf dem Land finden nicht überall solche Veranstaltungen statt. Aber ich kenne auch eine ganze Reihe Orte, wo solche Veranstaltungen stattfinden und es nicht so ist, dass die Massen herbeiströmen, weil endlich wird ihnen das geboten, nein, sie bleiben fern und am Schluss verirren sich 15 Leute in so einem Saal. Also ich meine, sowas gibt es auch. Es ist nicht nur ein Mangel an Angebot, aber ich finde auch das zunächst mal legitim. Ich glaube, also aus der journalistischen Praxis gesprochen, Sie haben vollkommen recht, es sind natürlich nicht alle Migranten Sozialhilfeempfänger. Sie sind auch nicht alle kriminell. Dann gibt es den uralten Streit. Ein 17-jähriger Türke bringt in der Schlägerei jemandem eine Gehirnerschütterung bei. Schreibe ich nur ein 17-Jähriger oder schreibe ich ein 17-jähriger Türke? Also es gibt ja die ganzen Untersuchungen, einige von Ihnen werden die kennen, dass Ausländer oder Leute mit Migrationshintergrund und die eingedeutscht sind, signifikant häufiger als Deutsche in negativen Kontexten genannt werden. Also im Zusammenhang mit Kriminalität, mit Schwierigkeiten, mit Problemen, welcher Art auch immer. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich bin als Journalistin da zwiegespalten. Auf der einen Seite halte ich es für ein Problem, weil das in der Tat Stereotype verstärkt und zuschreibt. Auf der anderen Seite finde ich, jede relevante Information, die nicht die Persönlichkeitsrechte von jemandem verletzt, muss gegeben werden. Also es ist ja nicht so, dass man, und es ist natürlich, zum Beispiel, jetzt machen wir es mal ganz anschaulich, wenn es zwei Jugendgangs in Berlin miteinander richtig schön im Krieg liegen und die eine sind deutsche Jugendliche und die anderen sind türkische Jugendliche, dann ist es eine relevante Information zu schreiben, türkische und eine deutsche Jugendgang liegen miteinander im Bandenkrieg, dann zu schreiben, viele Jugendliche sind irgendwie im Bandenkrieg, aber genauer wollen wir es nicht erklären, fände ich nicht dem journalistischen Ethos angemessen. Das heißt, ich will damit eigentlich nur sagen, es passieren da so viele Dinge, für die es im Grunde keine Lösung gibt. Und darf ich noch eine Sache hinzufügen? Es gibt, also man muss auch eingestehen, dass es eben nicht auf jede Antwort die richtige, auf jede Frage die richtige Antwort gibt. Es gibt natürlich noch sowas, also das trifft jetzt weniger für, oder gar nicht für Volker Mannig zu, sondern eher für mein ehemaliges Berichtsgebiet, Afrika. Die Leute, die allermeisten Menschen ertragen es schwer, Leid zu sehen und schaffen vor sich selber eine Distanz, und das finde ich eben nicht illegitim, das finde ich legitim, irgendeinen Ausweg. Und ein Ausweg ist zu sagen, na, die haben eine andere Mentalität, die empfinden das anders. Für die Mutter, die 8 Kinder hat, ist es nicht so schlimm, wenn sie 1 verliert. Also es ist ein gängiges Stereotyp, womit übrigens ja nicht nur die Öffentlichkeit hier, sondern auch, das haben mir ja Leute gesagt, die vor Ort gearbeitet haben, als selbst in Entwicklungsorganisationen. Das Bedürfnis, sich abzugrenzen, weil man sonst nicht mehr erträgt, ist ja sehr hoch. Und das ist natürlich dann ein relativ einfaches Bedürfnis, wenn einem der Ausweg geschaffen wird, dass Leute eben fremd sind. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Es hat glänzende Sozialreportagen gegeben, schon vor vielen Jahren, über die Lage von, wie sie damals genannt wurden, Gastarbeitern. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass der wirklich große Erfolg, der Blick, der auf diese Situation geworfen wurde, erst dann sich einstellte, als ein Deutscher, nämlich Günter Wallraff, sich verkleidet hat und so tat, als sei er ein türkischer Arbeiter. Da war die Möglichkeit der Identifizierung einer breiten Öffentlichkeit sehr viel höher. Man hatte nicht das Gefühl, ja, findet der das anders, sagt der die Wahrheit, warum ist er hier, sondern der hat einen höheren Glaubwürdigkeitsbonus als ein tatsächlich türkischer Arbeiter das hätte. Das kann man beklagen, das kann man sagen, das ist nicht gerecht. Aber ich glaube, man muss es in Rechnung stellen, wenn man über Berichterstattung oder öffentliches Bild von anderen Gruppen als den Angehörigen der deutschen Mehrheitsgesellschaft spricht.
Dann haben Sie ja jetzt den Bogen geschafft. Denn
ich habe versucht.
Ja, weil wir reden ja natürlich vor dem Hintergrund von großen sozialen Spaltungen.
Ja.
Ja. Also das ist ja der Hintergrund, vor dem wir reden. Wir reden jetzt hier nicht einfach so, wie hat sich Deutschland verändert, sondern genau das, wir haben Ängste der Leute, wir haben Ängste vor Absturz, wir wissen, dass es Leute gibt, die schon ihren Arbeitsplatz verloren haben, die möglicherweise nie wieder in die Gesellschaft zurückkehren können, weil sie immer zu Hartz IV bleiben. Und dann gibt man ihnen den Titel Fremder. Und darin ist dann doch eine Funktion des Vorurteils enthalten, oder?
Ja, schon. Bei Ihren Ausführungen eben ist mir eingefallen, dass es eben, also das Stichwort Klartext, das ist ja auch das, was ich vertrete, was ich in Afghanistan versucht habe, das meine ich ja, dass wir hier die Dinge beim Namen nennen können, dürfen, müssen, ohne dass man dann gleich ein Nazi ist und ein schlechter Deutsche und so weiter, dass man auch hier über Probleme klar, also die Probleme dürfen doch klar benannt werden. Das ist das Erste, weil ich glaube, dass ich das Freie sagen kann als ein Mensch aus der Mehrheitsgesellschaft, weil Sie ja durch die deutsche Geschichte bestimmte Hemmungen haben, weil, also es wird einmal von außen zugesprochen, einmal man selbst findet sich ja, wenn man irgendwie so einen mittleren Durchschnitt vom Ethos oder was auch immer hat, dass man nicht irgendwie andere ausgrenzen will, diskriminieren will und so weiter. Aber ich finde, da sollte auch die Mehrheitsgesellschaft vielleicht über sich hinaus, also ich fände es gut, wenn Themen tabulos diskutiert werden können. Wenn das nun mal türkische Kinder sind, sind, die da irgendwie kriminell was machen. Warum kann man das nicht sagen? Also ich meinte es auch nicht, also beschönigen eben nicht, dass man einfach die Dinge beim Namen nennt. Ich mache mir auch Gedanken. Ich frage mich auch, Mensch, warum machen das die Türken denn nicht? Ja? Aber ich gehe dann einen Schritt nicht weiter, dass ich sage, die Türken sind irgendwie so und so, sondern suche nach Erklärungen, warum das so ist. Weil ich denke, okay, in meiner Gesellschaftsgruppe, die ich kenne, da ist es nicht so. Warum ist es dann? Manchmal sagen wir uns auch, Mensch, warum ist es bei den Türken so, warum wollen sie sich nicht integrieren und so weiter? Was sind denn da die Probleme? Und dann soll man sich eben damit befassen, dass man hier unvergleichbare Dinge miteinander vergleicht. Die Älteren unter Ihnen werden wissen, Iraner, die hierher gekommen sind, ganz früher, die sind nicht aus einfachen sozialen Verhältnissen gekommen. Und später, also sind sie auch, wenn sie politisch Verfolgte waren, sie sind immer zum Studieren hierher gekommen. Ich meine, das war ein klares Ziel. Meine Eltern haben mich hierher geschickt nach Deutschland, nicht jetzt als Asylant oder irgendwas, sondern du gehst dahin, du studierst. Ja, weil mein Bruder vorher hierher geschickt wurde, wir wollen keinen Unterschied machen zwischen Mädchen und Jungen. So, das war ein klarer Auftrag. Wurde auch immer wieder mir gesagt, du weißt, was dein Auftrag ist. Ja, ja, ich weiß. So, und ich meine, so einfach ist das, oder? Der Auftrag ist ein anderer, als wenn ich als türkische Migrant vor 30 oder 40 Jahren hierher gekommen bin, um Geld zu verdienen. Ja, und womöglich auch noch aus ganz anderen sozialen Gruppen. Und da kann man dann nicht sagen, ja, die Iraner, die integrieren sich jetzt ganz toll, die sind doch ganz, ganz besonders prima und die Türken nicht. Das wäre auch wieder unfair.
Das ist aber dann der soziale Kontext, aus dem es kommt. Also die, dann reden wir wieder über die Spaltung. Ich habe trotzdem einen Einwand. In Berlin gab es in der Wrangelstraße gab es Auseinandersetzungen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber türkische Kinder waren involviert, sollten, glaube ich, einen Polizisten angegriffen haben. Ich habe einen Freund, der wohnt um die Ecke, der hörte das im Radio. Es war ein riesiges Medienthema in ganz Deutschland. Und dann ging der da runter und dann hat er versucht, diese Auseinandersetzung zu sehen. Die sah er nicht, aber an jeder Ecke eine Kamera. Also dass natürlich die Medialisierung dieses Problems dazu führt, dass selbst wenn ich, sobald ich höre, türkischer Jugendlicher tut etwas, wehrt sich gegen Polizisten, hat geklaut, ist sozusagen ein wahnsinniger medialer Aufstand da. Der davor gibt es natürlich Ängste, ja.
Klar, also es ist völlig unbestreitbar, dass Stereotype zu Angstvorstellungen führen, ist logisch, und dass da zum Teil ganz grässliche Dinge passieren, übrigens natürlich auch, weil es einfach inzwischen, und das finde ich noch nicht so schlecht, aber so wahnsinnig viele Medien gibt, also auch gerade Fernsehen. Dieser Wald von Kameras hat sich natürlich nicht so ergeben, als es zwei Fernsehstationen gab. Das ist ja zum Teil wirklich, lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Man kommt ja nicht mehr von A nach B. Nur jetzt mache ich mich richtig unbeliebt. Ich will es auch nicht auf eine Stufe stellen. Nur, dass es ein Medieninteresse, ein zugespitztes Medieninteresse an Sensationen gibt, ist auch etwas, was wir beklagen können, aber es wird sich schwer abstellen lassen, weil es kommerziell erfolgreich ist. Als es vor Jahren, mein Gott, wie hieß die Stadt, die ganze Zeit, während ich rede, denke ich darüber nach. Als es vor Jahren diesen angeblichen Mord von Rechtsextremisten, kann mir jemand von Ihnen helfen? Jedenfalls der sich als Zebnitz, genau, danke. Ich hätte der Diskussion kaum noch folgen können, Sie kennen das, wenn man die ganze Zeit denkt, das weiß man doch, Zebnitz. Als es diesen angeblichen Mord gegeben hat, der sich später, als die Anschuldigung, wo sich die Anschuldigungen wirklich als falsch erwiesen haben, wo man nicht gesagt hat, oh, wir wissen nicht genau, sondern es war als falsch erwiesen, da sind natürlich ebenfalls die Medien in Bataillonsstärke in Zebnitz einmarschiert und nahezu die gesamte Bevölkerung dort konnte auf Festanstellung bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten klagen, weil man konnte ja die Kamera nicht mal beim Brötchen holen entkommen. Das heißt, dieses funktioniert immer. Wie gesagt, man kann es falsch finden. Ich finde sehr vieles in diesem Zusammenhang extrem alarmierend und ich glaube, dass es Gesellschaft auf eine Weise verändert, die dramatisch ist. Aber ich glaube nicht, das wäre ein anderes Thema. Also die Frage, wie die Gesellschaft sich dadurch verändert. Aber ich glaube nicht, dass es sich beschränkt auf die Frage von Migranten oder auf die Frage, oder auch, um bei der Außenpolitik zu sein, auf die Frage Afrika. Nochmal einen Satz dazu. Ich bin im Kontext immer wieder bei Mediendiskussionen über Afrika. Warum bringt ihr nur die negativen Meldungen? Warum nicht auch all das Positive? Das ist eine Frage, die ist mir in steigendem Maße auf die Nerven gegangen, Vor allem als ich in die Zeit meines Aufenthaltes dort fiel der Genozid in Ruanda. Und ich habe gesagt, das finde ich ist auch so eine Frage, ob ich eigentlich, wenn wir über die Verdammten sichtbar machen, dass es auch eine Frage des Respekts ist, die Opfer zumindest kenntlich zu machen und zu sagen, wir haben es zur Kenntnis genommen. Wenn ein Völkermord im Saarland stattfindet, fände man es nicht angemessen, wenn die Tagesschau nicht über diesen Völkermord berichten würde, sondern über die touristisch schönen Ziele an der Nordseeküste. Und ich finde, es geht nicht, dass wenn sich tatsächlich grauenvolle Dinge ereignen, dass dann in Nachrichten, man sagt, ja, aber wir wollen ja nicht immer nur das Negative, berichten wir doch mal über dieses erfolgreiche Entwicklungsprojekt. Das finde ich auch zynisch gegenüber den Opfern. Das heißt, das ist alles immer so eine Güteabwägung und nicht alles davon ist Sensationsgier, sondern manches ist auch einfach wirklich Respekt gegenüber Leuten, die betroffen sind.
Also wir kommen dahin, dass wir feststellen müssen, dass diese ganzen medialen Ereignisse nicht immer helfen zu verstehen, worum es eigentlich geht. Ja? Also sie finden statt, es ist Teil dieser medialen Struktur, die wir kennen, aber sie helfen uns nicht immer, das sichtbar zu machen, was möglicherweise Ursache dafür ist, dass es Verdammte gibt.
Nein, sie helfen nicht immer, aber ich muss halt auch sagen, es gibt gerade im Kontext Medien, ist natürlich auch die Frage, wie groß ist die Bereitschaft, sich selber anzustrengen. Also wenn ich mich ausschließlich aus der Bild-Zeitung und aus den Nachrichten von Sat.1 informiere und dann sage, die Medien spitzen immer so wahnsinnig sensationalistisch zu, dann muss ich sagen, na gut, also das macht schwierig. Also ich will gar nicht die Taz loben, obwohl ich das jetzt eigentlich gern täte, aber selbst, also man findet schon gelegentlich auch ganz gute Ursachenanalysen in der Zeit, selbst in der FAZ. Es gibt schon irgendwie auch Berichte, die das tun und es ist halt der Satz, darüber schreibt ihr ja nie. Den Satz gibt es ja nicht nur in solchen Zusammenhängen, wie wir sie heute diskutieren. Das findet sich ja dann auch, fand sich ja lange über finanzpolitische Fragen. Es wurde schon drüber geschrieben, aber wie viele Leute haben die finanzpolitischen Artikel gelesen in den Zeitungen? Also insofern, es ist das ganze Bild ist dann immer etwas anders. Und Beispiel Somalia, wenn man sich wirklich dafür interessiert, kann man darüber informiert werden. Dann sind die Verdammten sichtbar. Aber es kostet sehr viel mehr Mühe als eben der Häppchenjournalismus.
Was wären denn Voraussetzungen an Sie beide, dass man überhaupt, wir reden ja hier nicht darum, dass wir den ganzen öffentlichen Raum oder medialen Raum bestimmen wollen. Ich teile das völlig, das ist natürlich sehr gute, interessante Artikel, aber es ist da schon ein Gefühl vorhanden, dass man das ausweiten müsste, weil es kann ja nicht sein, dass ein ganzer Kontinent verschwindet oder dass Muslime schon, also sozusagen, dass es ein Etikett Islamist gibt und schon hat der Mensch nicht das gleiche Recht wie ein anderer, ob er Islamist ist oder nicht. Ja? Also darum ringt ja jetzt hier unser Symposium heute.
Ich wiederhole, was ich eingangs gesagt habe, man muss die Identifikation herstellen. Also man muss, im Grunde knüpft es auch an das, was Sie gesagt haben, die sind ja inzwischen Teil dieser Gesellschaft und es hat einen Einfluss. Das Gleiche gilt für, also das war dieser Satz mit wir sind eine Welt, ist eine Tatsachenfeststellung. Man muss deutlich machen, dass es uns auch aus Eigeninteresse nicht egal sein kann. Und man muss die Identifikation, wenn es um Reportagen geht, nicht die Exotik herausstellen, oh, wie anders, wie fremd, sondern die Gemeinsamkeiten, die ja oft viel, viel größer sind bei näherem Hinsehen, als es auf den ersten Blick erscheint.
Frau Pahisi, kann das Recht darin eine Rolle spielen?
Bedingt. Wir wissen ja, dass das Recht mit Kultur zusammenhängt. Da sind wir wieder beim Thema unserer türkischen Mitbürgerinnen und so weiter. Das ist bedingt möglich. Also das Recht ist ja da. Also man kann natürlich über Verbesserungsmöglichkeiten und so weiter nachdenken. Aber dass die sozialen Normen sozusagen die Grundlage einer jeden Rechtsordnung sind, das müsste man ja erst einmal auch als Migrant akzeptieren. Ich habe natürlich jetzt keine Lösung oder kein Patentrezept parat, aber ich sage auch immer in fachlichen oder privaten Diskussionen, auf zweierlei sollte was geschehen. Und zwar finde ich, dass Migranten, speziell die muslimischen, sollten etwas mehr an ihre eigenen Wurzeln heran, nämlich Dankbarkeit haben. Wir sollten einfach dankbar sein, dass man, also diese Gesellschaft hat uns auch ja sehr viel gegeben. Wir reden auch wieder über Negatives. Natürlich gibt es auch Negatives. Natürlich gibt es auch mal einen wenig netten Deutschen, ja. Aber es gibt auch andere, ja. Also, Dankbarkeit ist ja auch, also wenn man sich islamisch definiert, auch eine sehr wichtige Tugend, scheint sehr häufig abhanden gekommen zu sein. Also ich persönlich bin erschreckt, wenn ich Gerichtsverhandlungen sehe über den afghanischen Jungen in Hamburg, der seine Schwester getötet hatte und der fängt das Gericht zu beleidigen. Und die Mutter schreit dann sowas hinterher. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie sowas funktioniert. Ja, da denke ich mir, was sind das für familiären Verhältnisse, dass man das Gericht, das ist in jeder Rechtsordnung so, das ist einfach was Besonderes. Also man könnte einfach nicht Richter beschimpfen, wenn der Junge das macht, in Gottes Namen, ja, aber die Mutter dann auch noch hinterher, da habe ich für kein Verständnis. Das zu dem Teil, was die Migranten tun sollten. Ein bisschen mehr sich mit ihren Pflichten auch zu befassen. Gleichzeitig, und damit wir einen Ausgleich haben, geht es auch bei der Mehrheitsgesellschaft etwas mehr Respekt und Anerkennung den Migranten gegenüber, also entgegenzubringen. Das zeigt sich wieder am Fall Kermani. Da war einfach Fehlanzeige, Respekt und Anerkennung. Also wenn wir die zwei Sachen zusammenbringen, also das heißt, jede Gruppe muss was tun. Nicht, dass wir nur da sitzen und nur verlangen, wann kriegen wir die Kopftücher endlich von den Deutschen oder die Deutschen, ja, wann werden sie denn endlich so wie wir? Wahrscheinlich gibt es Leute, die in 100 Jahren in Deutschland leben und immer noch Kopftücher haben wollen. Damit müssen wir einfach leben lernen. Aber
darf ich da eine Frage stellen? Bitte. Also ich habe so ein gewisses Problem mit dem Begriff der Dankbarkeit. Mhm. Und bei der Anerkennung der Rechtsordnung, sind Sie da jetzt nicht in Gefahr, doppelte Standards zu benutzen? Also weil Ihnen diese Gesellschaft ganz gut gefällt, sagen Sie, die müssen es anerkennen. Wie ist das mit Ausländerinnen und Ausländern, die beispielsweise in afrikanischen Staaten gegen richtig bekämpfen die Praxis der weiblichen Beschneidung? Sagen Sie da, ja, die sollen dankbar sein, dass sie in dem Land leben dürfen und sollen sich an die Rechtsordnung halten?
Nein, ich denke auch, wie Sie selbst gesagt haben, es gibt keine richtigen Antworten für alle Fragen. Ja. Deshalb können wir nicht jetzt Probleme, die wir gerade im Hinblick auf unsere Gesellschaft diskutieren, auch gleich mit Afrika, also das haben wir jetzt am Anfang versucht, aber ich glaube, wir können nicht alles immer mit ganzen Kontinenten verbinden.
Nein, aber Sie haben, Sie haben so einen Grundsatz aufgestellt.
Grundsatz für hier.
Die Migranten müssen die Rechtsordnung akzeptieren und dankbar sein und das geht mir einen Tick zu weit.
Das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass ich denke, wir können nicht eine Gesellschaft einfach immer nur Forderungen stellen und das ist jetzt nicht, weil es den Leuten hier gefällt, sondern das ist meine persönliche Meinung. Gleichzeitig sagte ich ja, zum Ausgleich sollte die Mehrheitsgesellschaft ja auch nicht einfach sagen, ja, was sie zu tun hätten, eben also wiederum Forderung, sondern auch da etwas mehr Respekt und Anerkennung. Mhm. Und das war jetzt bezogen auf diese Problematik, die wir
nur
jetzt hier hatten.
Jetzt.
Ja, genau. Okay. Also jetzt nicht im Allgemeinen. Weil es gibt, in Afghanistan weiß ich zu gut, als ich selbst dort war, es gibt sehr viele unschöne Gesetze und da hatte ich ja das Problem, dass sie dann sagen, ja, von wegen unsere Rechtsordnung akzeptieren und anerkennen, ja, Steinigung und so, dazu gehört ja einiges. Mhm. Ja. Also es bezog sich nur wirklich auf unsere Gesellschaft.
Ich würde mal gerne fürs Publikum öffnen, wenn es Beiträge, Fragen, Anregungen gibt.